Gestern meldete die Londoner Zeitung Daily Telegraph. Dünkirchen würde nunmehr von den Engländern und Franzosen um jeden Preis gehalten werden. Man wolle Dünkirchen zum befestigten Lager ausbauen, das allen deutschen Luft- und Landangriffen zu widerstehen vermöchte. Der Paris Soir schrieb dazu, Dünkirchen ist heute stärker denn je zuvor. Es wird niemals fallen. Sollte es wirklich in der Absicht der Deutschen liegen, gegen England zu fahren, wie sie in jenem Liede immer singen, dann würde eine solche Fahrt von Dünkirchen her vernichtenden englisch-französischen Angriffen ausgesetzt sein. Wenige Stunden, nachdem englische und französische Zeitungen dies schrieben, ist Dünkirchen nun in deutscher Hand. Die gesamte Kanalküste bis zur Sonnenmündung ist, wie durch Sondermeldung bekannt gegeben wurde, restlos von deutschen Truppen besetzt. Als heute Nachmittag der englische Ministerpräsident Winston Churchill im Unterhaus sprach, da erklärte er, er habe befürchtet, dass er das größte militärische Unglück in der Geschichte Englands hätte ankündigen müssen. Tatsächlich sei das, was sich in Frankreich und Belgien ereignete, ein kolossales Unglück. Die französische Armee sei geschwächt worden, Belgien sei verloren und Adolf Hitler stehe am Kanal. Man müsse annehmen, dass ein weiterer Schlag bevorstehe. Aber es sei ein Wunder geschehen, dass diese Dinge nach Churchills Ansicht offenbar aus einer Niederlage in einen Sieg umwandelt. Denn, so meint Churchill, ein Teil der britischen Expeditionsarmee sei ja doch wieder alles Erwarten in die Heimat zurückgekommen. Wie diese Reste des britischen Expeditionskorps in die englische Heimat zurückkamen, das schildert nach so manchen anderen Augenzeugenberichten der Petit Parisien von gestern, die das französische Blatt schreibt, die flüchtenden Engländer und Franzosen seien ermüdet, ausgehungert und verlumpt in England eingetroffen. Sie wären völlig erschöpft gewesen. Zum Teil wären sie barfuß angekommen, zum Teil auf Strümpfen gelaufen, andere in Hemdsärmeln. Viele von ihnen waren verwundet, trugen Fetzen von Uniformen und eingedrückte Stahlhelme. Sie hätten sich kaum noch auf den Beinen halten können. Schwere Verwandlungen wären nur mit Taschentüchern verbunden gewesen. Auf trockenes Brot hätten sie sich wie auf einen Leckerbissen gestürzt. Ein junger Franzose, so schildert das französische Blatt weiter, sei von dem rettenden Schiff völlig benommen heruntergetaumelt. Er habe auf die Stadt geblickt und gefragt, ist denn das wirklich England? Als man es ihm bestätigt hätte, habe er ausgerufen, Gott segne es. Der Bericht des Petit Parisien schildert weiter, dass flüchtende englische Offiziere zu zweien auf einem Fahrrad ans Wasser gestürzt wären, um dann schwimmend eines der vielleicht rettenden Schiffe zu erreichen, weil von einer Einbootung überhaupt nicht die Rede sein konnte. Das sind die Reste des stolzen britischen Expeditionskorps, deren Rückkehr Herr Winston Churchill als ein Zeichen dafür ansieht, dass die Katastrophe, die er eigentlich erwartet hätte, doch noch zu einem Siege geworden sei. Wir glauben, jeder englische Soldat, der aus dieser von seinen politischen Verführern verschuldeten Hölle in Nordfrankreich noch das nackte Leben gerettet hat, wird eine Keimzelle der Entmutigung, eine Keimzelle der Zersetzung in England und im englischen Heere sein. Die hochtönenden Phrasen, die über diesen geglückten oder gar siegreichen Rückzug gemacht wurden, können nicht darüber hinwegtäuschen, dass die paar Engländer und Franzosen, die sich aus der ungeheuren Vernichtungsschlacht zu retten vermochten, den Schiffbrüchigen gleichzusetzen sind, die nach der Versenkung einer Flotte aufgefasst werden und die dort nicht mehr aktionsfähig sind. Meine Hörerinnen und Hörer, wir haben uns nun schon mehrfach in aller Ernsthaftigkeit mit dem in Paris und London unternommenen Versuch auseinandergesetzt, aus der katastrophalen Niederlage englischer und französischer Armeen einen Sieg zu konstruieren. Wir haben den zwar vergeblichen, aber doch aller Achtung werten Anstrengungen französischer und englischer Soldaten die unwürdige Dialektik einiger Großmäuler entgegengestellt, die von Kampf und von Not keine blasse Ahnung haben. Diese ernsthafte Auseinandersetzung hat nun ein Ende, denn es gibt Dinge, die man nicht mehr ernst nehmen kann, und es gibt Narren, mit denen man sich nur noch närrisch unterhalten darf. Fassen wir einmal in einem großen Überblick all das zusammen, was die Helfershelfer des Lügenministers Jeff Cooper allein in den letzten 3 Tagen über angebliche deutsche Niederlagen, Brutalitäten, Grausamkeiten und Enttäuschungen zusammengeschwindelt haben. Da heißt es in Hunderten von englischen und französischen Zeitungen und in Dutzenden von Rundfunksendern beider Länder, dass der deutsche Soldat sich im Kampf mit dem englischen und dem französischen Soldaten immer unterlegen gezeigt hätte. Dass deutsche Panzerwagen den Vergleich mit englischen oder französischen nicht im entferntesten aushielten. Dass deutsche Flugzeuge an Geschwindigkeit, an Güte des Materials denen der Engländer und Franzosen nicht annähernd gleichwertig wären, dass die Flieger der Deutschen, denen der Engländer und Franzosen nicht das Wasser reichen könnten, dass deutsche Flugzeuge in dem Augenblick panikartig die Flucht ergriffen, in dem englische oder französische Flugzeuge am Horizont auftauchten, dass deutsche Fliegerbomben nur Lazarettschiffe oder kleinste Zähne im Kanal getroffen hätten, dass wir amerikanische Kriegerfriedhöfe und kanadische Heldendenkmäler auf französischem Boden bombardiert hätten. Kurz, dass der deutsche Soldat nicht nur nichts leiste, sondern, wenn er etwas leiste, das nur gegen nicht-militärische Objekte tue. Das, meine Hörerinnen und Hörer, ist nur so eine ganz kleine Blütenlese aus der Lügenkartothek des Herrn Jeff Cooper. Man könnte die Aufzählung solcher Lügen bis ins Unendliche fortsetzen, aber es ist jetzt nicht die Zeit, Witzblätter zu schreiben, deshalb nur als groteskestes Beispiel noch das eine. Der Daily Mirror vom Freitag, dem 31. Mai, der sich bemüht, die Schuld für die englisch-französische Niederlage dem König Leopold von Belgien in die Schuhe zu schieben, hat wirklich die sensationelle Entdeckung gemacht, dass der König Leopold von Belgien überhaupt nicht der König Leopold von Belgien ist, sondern ein Mann namens Gustav Oldendorf, den diese verfluchten Deutschen doch tatsächlich bereits im Jahre 1935 so klamm, heimlich und stickum anstatt des richtigen Königs auf den belgischen Thron geschmuggelt hätten. In diesem scheußlichen Lügenragout fehlt eigentlich bloß noch die Behauptung, dass Winston Churchill überhaupt gar nicht Winston Churchill ist, sondern Michael Piefke aus Berlin NO, den wir rechtzeitig als Mitglied der 5. oder 6. Kolonne an die Spitze des englischen Kabinetts geschoben und geschmuggelt hätten.